Hi Leute, Expedition Investment hier und zwar mit dem großen Gespräch. Ihr habt in unseren letzten Sendungen hoffentlich eine ganze Menge schon mitgenommen zum Thema Robo-Advisor. Und im großen Gespräch, ja, da bieten wir euch immer die Möglichkeit, mit Experten, sozusagen auch den Leuten, den Protagonisten der Branche, dazu erfahren, was haben die sich denn bei so einem Produkt eigentlich gedacht. Und da sind wir echt happy, die Birte und ich, dass wir heute wieder einen tollen Gast haben. Und zwar Martin Daud. Martin, stell dich doch einmal bitte vor.
Ja, hallo, mein Name ist Martin, Jahrgang 61 und ich bin der CEO der Quirion AG in Berlin.
Fantastisch.
Super.
Super.
Hi. Schön, dass du da bist.
Grüß dich. Ja.
Danke.
Wir freuen uns.
Martin, dann fangen wir direkt an. Das ist jetzt auch so ein bisschen lustig. So, Martin, welchen spreche ich an?
Nicht mich.
Ja. Kannst du dich noch an deinen allerersten Kontakt mit der Finanzwelt erinnern?
Ja, natürlich. Mein Vater war Geschäftsführer und Unternehmer. Kleines Unternehmen allerdings, aber dennoch war es natürlich in unserer Familie präsent. Und er hat immer wieder über Geld gesprochen und über Altersvorsorge und alle Themen, die man so machen muss, die ich natürlich als Kind nicht so kapiert habe. Aber mir war schon klar, dass Geld irgendwie wichtig ist und dass man da was haben muss und dass es einem besser geht, wenn man es hat. Und insofern, das waren die ersten Kontakte zum Thema Finanzen.
War das dann auch der Anreiz dafür, beruflich in die Branche zu gehen oder hat da was anderes den Ausschlag gegeben?
Also eher nein, tatsächlich. Also mein Werdegang war ein bisschen branchenuntypisch. Ich bin nämlich kein Banker. Ich wollte eigentlich immer in die Industriebranche gehen. Ich wollte auch Geschichte studieren. Ich wollte viele Sachen machen, aber habe mich dann tatsächlich entschieden, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Ich wollte einfach so werden wie mein Vater, nämlich Geschäftsführer. Bei was für Unternehmen war mir eigentlich egal. Und so bin ich dann in der Uni tatsächlich das erste Mal mit der Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre in Kontakt gekommen, aber habe es ganz extra nicht belegt, weil das waren alles die Typen, die mit irgendwelchen Aktenkoffern damals rumgerannt sind. Und das war für mich eine Katastrophe. Also wie gesagt, Jahrgang 61, habe in den 80er Jahren studiert. Und da waren die braven Jungs in der Bankbetriebslehre, also Karl zum Beispiel, war ja 2 Semester oder 3 Semester hinter mir.
Hier ein kleiner Einschub. Mit Karl ist jetzt und auch später im Gespräch übrigens Karl Matthäus Schmidt gemeint, der Gründer von Quirion. Aber jetzt weiter mit Martin Daud und dem, was er dann im Studium gemacht hat.
Ich habe Industriebetriebslehre und Marketing gemacht und bin später erst tatsächlich in die Finanzbranche gekommen.
Wir fragen immer auch die Leute, weil uns hören auch viele Anfänger. Irgendwann bist du aber dann deutlich stärker in Kontakt mit der Finanzbranche gekommen. Aber einfach nochmal, um auf dich persönlich zu gehen, gab es bei deinen eigenen Investments, so die du vielleicht am Anfang getätigt hast, gab es da irgendwelche Anfängerfehler, über die du heute im besten Fall schmunzeln kannst?
Ja, genau. Natürlich gab es die. Ich bin in den 90er Jahren bei meinem ersten Arbeitgeber eingestiegen. Das war ein US-Konzern, Digital Equipment, zweitgrößter Computerhersteller der Welt nach IBM. Und wir haben natürlich Mitarbeiteraktien bekommen, denn es war natürlich bei den Amis ganz andere Aktienkultur und dergleichen. Und damit war der erste Kontakt zur Aktie da und die hat man schön gehalten, hat man Sparplan investiert und so weiter. Das Unternehmen ist leider pleite gegangen und das heißt, von den ganzen schönen angesparten Aktien hatte ich dann nichts mehr. Das war meine erste Erfahrung mit Aktien und die zweite war dann tatsächlich mein erstes eigenes Investment und das war Cargolifter.
Ja, und auch hier einmal kurz zur Aufklärung. Einige werden das sicher nicht kennen. Cargolifter, 1996 gegründet, plante mit riesigen Luftschiffen schwere Lasten bis so 160 Tonnen in entlegene Regionen der Welt zu transportieren. Das Ganze ohne Straßen, Häfen oder Flughäfen. Klingt genial, war technisch ambitioniert, aber wie euch Martin jetzt verraten wird, wirtschaftlich keine Erfolgsstory.
Cargolifter, wie man weiß, hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst, hat eine riesen Werkshalle hier hinterlassen im Brandenburgischen und das war mein tatsächlich erstes Investment, das dann platt gegangen ist und glücklicherweise habe ich noch 3 Freunde mit reingezogen, also es waren schöne Zeiten.
Oh, wow, okay, das ist, ich hoffe, die können heute auch darüber schmunzeln.
Absolut,
okay, sehr
absolut.
Gut, sehr gut.
Die Idee finden wir heute noch toll. Man hätte damals vor allem in der dritten Welt natürlich alle Sachen hintransportieren können, hätte keine Landebahnen gebaut, keine Häfen. Also ich finde das ein fantastisches Produkt. Ich verstehe gar nicht, warum es diese Firma nicht mehr gibt.
Man setzt aufs richtige Pferd eigentlich, weil das Produkt gut ist, aber dann
ja. Die Welt ist noch nicht bereit dafür.
Naja, das Problem, das werden wir später wahrscheinlich hören, das ist ja das, was Robo-Advisor eben dir wegnehmen. Diese Emotion in ein Produkt oder in eine Anlage, die ist natürlich verfänglich. Man glaubt an ein so ein Geschäftsmodell, man glaubt daran und investiert dann und es geht halt einfach nicht immer gut aus.
Ja, und dann bleibt man vermutlich auch länger drin als nötig, weil man eben an die Idee glaubt oder die Idee eigentlich auch gut ist, aber man dann, im Journalistischen gibt es ja da den schönen Begriff Kill Your Darlings oder Kill Your Darling, wenn du in einem Text ein Absatz, den du eigentlich unbedingt drin haben lassen möchtest, weil du ihn so wunderschön geschrieben findest, aber er passt halt einfach nicht rein und dass man sich davon dann irgendwann verabschieden muss.
Ja, im Endeffekt ist das ja schon auch so eine Art, wenn wir vielleicht direkt am Anfang schon so einen Tipp geben wollen, was man gerade jungen Menschen rät, die ihre ersten Schritte in der Geldanlage machen, vielleicht nicht auf eine Einzelaktie setzen. Oder Martin, was würdest du sagen?
Ja, definitiv. Es gibt halt verschiedene Ziele im Leben, die man mit Finanzen und mit Geld erreichen kann, soll, will, je nachdem. Und für diese Ziele gibt es natürlich auch dann entsprechende Methoden. Und wenn wir mal ein Ziel rausnehmen, kontinuierlicher, langfristiger Vermögensaufbau, speziell für junge Leute wichtig, weil Rente und so weiter, Problem kennen wir, wird es irgendwann nicht mehr geben. Also die jungen Leute von heute müssen jetzt kontinuierlich ansparen. Dann kann man nicht mit Einzelaktien arbeiten, weil einfach die Volatilität zu groß ist, die Unkenntnis zu groß ist, die Unsicherheit da ist im Markt. Also wir haben jetzt das aktuelle Beispiel Trumps Zölle, was da passiert ist, hat ja keiner vorhersehen können, jetzt in dem Maße, da zahlt man richtig Lehrgeld. Und wenn einen dann die Börse reich macht in solchen Situationen, dann nur an Lehrgeld, aber nicht an tatsächlichem Geld. Und das ist der erste Rat, sich zu überlegen, für was macht man es. Wenn ich dann dagegen vielleicht sage, ich möchte zocken, möchte das ein bisschen ausprobieren, ich will verstehen, wie das eigentlich funktioniert bei einem Broker oder am Kapitalmarkt, na klar, dann kann man natürlich handeln. Das darf man jungen Menschen nicht wegnehmen. Aber er sollte sich überlegen, Spielgeld und echtes Geld aufzubauen. Und ich glaube, das ist die erste Entscheidung, die man mal treffen muss und Bewusstsein haben muss, was mache ich da eigentlich und wie gehe ich davor.
Du hast schon mal den Robo und die Emotionen erwähnt, dann kommen wir doch jetzt mal zum Robo und dann kommen wir doch auch zu Quirion. Also warum hat sich die Quirion Privatbank, 2013 war das, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, dazu entschieden, einen Robo-Advisor einzuführen?
Also wie ihr vielleicht wisst, Karl und ich und auch ein paar andere Kollegen und Kolleginnen hier im Haus, wir sind ja ehemalige Konsorten. Das heißt, wir haben ja Ende der 90er Jahre Consors dann aufgebaut. Wir kommen aus dem Brokerage und wir wissen sehr genau, wie nett Brokerage sein kann, vor allem für den Broker. Und wie schlecht es sein kann für den Kunden. Und aus diesem Thema heraus hat der Karl 2006 ja die erste unabhängige Honorarberaterbank gebaut in diesem alten Geist der Demokratisierung von Produkten und hat dann 2013, weil die Bank ja ziemlich gut sich entwickelt hat, entschieden, weil er auch ein digitales Herz natürlich hat, das könnte man auch digital machen. Und die Technologien, die dann inzwischen verfügbar waren, haben dazu geführt, dass man digitale Vermögensverwaltung auf ETF-Basis anbieten kann. Kleine Losgrößen, dass ein Mensch ab 25 Euro investieren kann. Das war ja bis dato damals nicht möglich. Wenn ihr zum Vermögensverwalter gehen wolltet, musstet ihr eine Viertelmillion, eine halbe Million noch mehr mitbringen. Das heißt, da wurde tatsächlich ein komplett neues Geschäftsmodell entwickelt und Digitalisierung hat ein bestehendes Geschäftsmodell disruptiert. Und das waren die Robo-Advisor.
Ja, Martin, zu Quirion noch eine Sache. Birte und ich, wir machen ja immer für die Sendung Recherchen und gucken natürlich auch, wer bietet jetzt hier bei den Robo-Advisern was an. Und in vielen Hintergrundgesprächen, da kann ich sagen, und das würde dich sicherlich freuen, da wurde gesagt, Quirion, die machen das richtig gut. Also ihr habt euch da tatsächlich scheinbar einen wirklich guten Ruf erarbeitet. Liegt das jetzt tatsächlich an euren Skills oder hat das auch ein bisschen was mit Marketing zu tun?
Also tolles Feedback erstmal, vielen Dank dafür, weil sowas hört man nicht so oft und vor allem Kunden loben einen ja auch eher weniger, sondern wenn was nicht funktioniert, dann sind sie da. Wo wir merken, dass wir einen vernünftigen Job machen, ist, wenn wir unsere Awards, unsere Preise ansehen. Seit Jahren gewinnen wir alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also wir haben jetzt hier den Goldenen Bullen das dritte Mal gewonnen. Wir haben Stiftung Warentest das zweite Mal. Das ist toll, so eine Auszeichnung von außen zu sehen. Aber noch besser ist es, wenn es die Kunden bestätigen. Deswegen machen wir auch Kundenumfragen und dergleichen. Und dort fragen wir schon auch, natürlich, warum seid ihr denn Kunde geworden? Und warum gefällt es euch bei uns? Und da kommt immer wieder natürlich erstens, wir haben eine schnelle Reaktion, das heißt, wir haben ein gutes Kundencenter. Das ist mal ganz wichtig, denn es gibt ja doch mal Fragen, die ein Kunde hat, gerade in solchen wilden Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Menschen haben natürlicherweise immer ein bisschen Angst um ihre Assets, was passiert. Das heißt, dass wir sehr schnell mit den Kunden auch sprechen, dass wir erreichbar sind. Das kostet auch richtig Geld, aber das gönnen wir uns, weil wir trotz aller Digitalisierung glauben, dass der Mensch auch hier bei Geld Rede und Antwort stehen muss. Das ist mal der eine Thema Kundenservice.
Okay, also einmal ist es tatsächlich euer Service, euer Produkt, aber das hat doch dann sicherlich auch irgendwas trotzdem mit Marketing zu tun.
Marketing ist natürlich sehr wichtig für die Neukundengewinnung und für das Ausstrahlen eines Image. Und unser Image ist, wir wollen eigentlich Rendite für alle. Das heißt, was wir nicht machen, wie zum Beispiel Wettbewerber, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber die kann man sich im Markt anschauen, die sind sehr männlich, dunkel, schwarz, abgrenzend, von Profis für Profis und so weiter. Das ist die alte Brokerage-Welt. Was wir nicht wollen, wir wollen die Familie, wir wollen Frauen, Kinder, Jugendliche, Männer, Erwachsene, egal wen. Wir sind eine Unisex-Marke und wir sind eigentlich für jeden da, der vernünftigen Vermögensaufbau will. Und vielleicht müssen wir deswegen mehr mit Sympathieträgern, mit was Sympathischen auch agieren, mit anderen Farben. Unsere Aura ist ja wirklich was sehr Organisches und das sind so Differenzierungen im Marketing, die, glaube ich, wichtig sind.
Jetzt sagtest du aber gerade auch schon, es kommt natürlich nicht nur darauf an, dass man irgendwie ein gutes Frontend hat oder irgendwie gutes Marketing oder schick aussieht, sondern natürlich kommt es auch auf den Inhalt an. Kannst du uns vielleicht ein bisschen genauer nochmal erklären, wie euer Robo-Advisor eigentlich überhaupt funktioniert oder was für Produkte ihr da auch drin habt und wie ihr diese Produkte auswählt?
So, sagen wir mal, Kunde oder Interessent versteht, sagt, interessiert mich, kommt auf die Website und dann heißt es, klicken, Anlagevorschlag klicken oder erhalten oder Depot öffnen. Und dann beginnt eine lange Story. Für uns als Digitale eine lange Story. Warum? Weil man muss ungefähr 10 bis 15 Fragen beantworten. Diese Fragen sind aber gesetzlich vorgegeben und schützen den Kunden davor, dass einfach mit ihm Unfug getrieben wird. Denn wir bilden ja wirklich Vermögensverwaltung ab und wir sind reguliert, wie eine Bank fast, und müssen sozusagen dort Rede und Antwort stehen. Und diese ganzen Fragen dienen dazu, dass das Produkt am Ende an den Kunden angepasst wird. Und das Produkt heißt bei uns, sind 20 verschiedene Strategien mit einer unterschiedlichen Aktien- und Anleihen-ETF-Gewichtung von 100% Aktie, 0% Anleihe bis eben konträr. Und das kann man nur machen, wenn man möglichst viel weiß über dich als Interessenten, der jetzt hier onboardet. Und das ist ein bisschen ein mühsamer Weg. Da verliert man natürlich auch Interessenten, weil die halt vielleicht nur schnell ein Konto haben wollen. Und diese Qualität ist aber für uns entscheidend, weil darauf sind wir stolz. Denn das ist die Leistung von uns als Vermögensverwalter, dir das richtige Produkt anzubieten, das du dann auch hoffentlich nimmst. Und ist auch nachzuhalten. Das heißt, danach kümmern wir uns auch darum, dass diese Balance von 70-30, 20-80, was auch immer dann gewählt wird und dir empfohlen wird, auch beibehalten wird, wenn sich die Märkte verändern.
Nach welcher Theorie baut ihr dann eure Produktpalette auf? Also gibt es da irgendwas, worauf ihr euch bezieht oder so?
Ja, ist was ganz erschreckend Einfaches. Die Theorie heißt, keiner schlägt den Markt. Alles, was euch erzählt wird im Markt oder was den Retail-Kunden von Bankern oder Banken erzählt wird, ist einfach nicht richtig. Man kann mit aktivem Anlagemanagement ab und zu mal die Marktperformance toppen, aber nicht nachhaltig. Nachhaltig im Sinne von kontinuierlich. Und das ist bewiesen, da gibt es Kapitalmarkttheorien, das kann man nachlesen, das lernen die Studenten in Finanzwissenschaft und so weiter. So, das ist mal das Hauptthema. Keiner schlägt den Markt. Dies vorausgesetzt ist es wichtig, bei einer Kapitalanlage auch günstige Kosten zu haben. Die Kosten fressen meistens die guten Performances auf. Wenn ich einen tollen Fonds habe, der heuer in diesem Jahr 5% Outperformance erzeugt, aber 2,5% Ausgabeaufschlag kostet und 1,8% Bestandsprovision, danke. Das ist nächstes Jahr, sind es die gleichen Kosten, aber die Performance ist minus 5% und damit habe ich in 2 Jahren nichts gewonnen. Das ist das Zweite, also geringe Kosten. Drittens, Diversifikation. Mein Beispiel, Cargolift am Anfang ist genau das Gegenbeispiel. Auf eine Aktie gesetzt, dachte ich, bin der große Investmentbanker und bin ganz klein gelandet wieder. Das Thema ist, man muss erkennen, dass man für den Vermögensaufbau möglichst breit investiert werden muss. Und breit heißt jetzt nicht in Gold, Diamanten, Krypto, ETFs und so weiter, sondern es reicht innerhalb der ETF-Familie weltweit zu investieren. Und unsere ETFs bilden so viele Aktien ab, ca. 8.000 bis 10.000, so dass man die Chance hat, wirklich an der Weltwirtschaft zu partizipieren. Und es ist eben nicht so, dass wir einen DAX-Fokus haben oder einen MSCI-US-Fokus oder einen Euro-Stocks-Fokus, sondern es geht darum, weltweit sich zu diversifizieren. Aber so ganz kurz ausgedrückt heißt es einfach, keiner schlägt den Markt. Der Markt ist hocheffizient. Alles, was man glaubt, toll und neu zu sehen, ist schon längst eingepreist in die Märkte.
Diese Erkenntnis stammt übrigens von dem US-Ökonomen Eugene Farmer. Er hat eine Effizienzmarkttheorie aufgestellt und diese besagt, dass auf effizienten Märkten, und dazu gehören auch die Finanzmärkte, keine Überrenditen durch einen vermeintlichen Informationssprung erzielt werden können. Also auch nicht mit einzelnen Aktien. Denn die Märkte haben nach dieser Theorie immer alles schon eingepreist.
Ja, und dann vielleicht nochmal ganz einfach, was Effizienz jetzt hier bedeutet, anhand eines Beispiels. Wenn heute also bekannt wird, dass ein Unternehmen XY einen riesigen Auftrag bekommen hat, steigt der Kurs sofort. Du kannst also in der Regel nicht mehr schlau vorher investieren, weil der Vorteil schon im Preis drinsteckt. Ja, das ist die Grundidee dieser sogenannten Effizienzmarkthypothese. Kein Investor hat dauerhaft einen Wissensvorsprung. Außer natürlich, er macht Insider-Trading, aber das ist auch hoch illegal. Wer versucht mit Stockpicking oder Timing schlauer zu sein als der Rest, der liegt eben oft daneben.
Wir kommen also immer wieder darauf zurück, Diversifikation, also breite Streuung, bringt auf Dauer mehr. Und genau darauf setzen auch viele Robo-Advisor. Haben wir eben gehört, 8.000 bis 10.000 Aktien sind da über die Zusammenstellung der ETFs abgebildet. Martin, sind das denn bereits bestehende Produkte oder sind das tatsächlich von euch eigens aufgelegte oder eigens nachgebildete?
Das sind bestehende Produkte, auch wegen der Kosten, weil ich sage jetzt mal so, ein für uns eigen aufgelegtes Produkt in unserer Größe kostet überproportional Verwaltungskosten. Macht gar keinen Sinn. Und ehrlich gesagt, es muss ja keiner, ich weiß gar nicht, wie viele ETFs es gibt, Tausende. Jetzt muss jetzt wirklich nicht noch die Quirion kommen und glauben, einen ETF zu erfinden. Nein, wir nehmen natürlich die Besten. Was unsere Asset Manager machen, diese Gilde an Menschen haben wir natürlich auch, die sortieren das über die Daten raus und konzentrieren sich dann eben auf so ein Set von, sagen wir mal, 200, 300 ETFs, die durch diese ganzen Filter fallen. Der Filter ist, wo sind die investiert? Ist es ein solider Anbieter, was ja die meisten natürlich sind? Wie schauen die Kosten aus? Repliziert der? Ist der abbildend? Und keine Ahnung, gibt es, sagen wir mal, 20, 30 Kriterien und dann bleibt ein Set übrig und mit dem werden unsere Portfolios bestückt.
Das heißt, das ändert sich dann auch immer wieder, je nachdem, wie sich die verschiedenen ETFs dann entwickeln. Oder bleibt dieses Grundset eigentlich immer mehr oder weniger gleich und nur die einzelnen Portfolios für die Anleger werden dann natürlich angepasst?
Sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, auch hier gilt die ruhige Hand. Wir ändern eigentlich so wenig wie möglich. Wir ändern dann, wenn zum Beispiel ETF-Anbieter ihre ETFs verändern. Also die legen die mal zusammen, weil die nicht groß genug sind. Dann werden aus zwei einer gemacht. Ist bei uns immer eine riesen Hektik, weil dann muss umgekauft werden, umgeschichtet werden. Die Kunden fragen, warum ist das so? Naja, ein Theater. So, idealerweise haben wir da Ruhe. Es gibt schon Anbieter, die dann mal auch preislich anziehen. Die hauen wir raus, weil wir eigentlich schlichtweg die günstigsten sein wollen, weil wir überzeugt sind, das ist ein wesentlicher Bestandteil eines kontinuierlichen Vermögensaufbaus über Jahre. Kann man sich hochrechnen, was 10, 20 Basispunkte pro Jahr dann ausmachen, über 10 Jahre allein schon wieder 2% und so weiter. Und wenn die Märkte sich verändern, also tatsächlich die Aktienmärkte steigen, dann wird ja die Balance verändert, der Strategie, die man gekauft hat. Und da verändern wir dann sozusagen die Aktienseite, kaufen die Anleihenseite, auch in Märkten, wo die Aktien hochgehen, weil wir einfach sagen, unserer Erfahrung nach muss man immer idealerweise diese Balance behalten, denn die hat mit deiner Risikoeinschätzung zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind kein Broker, sondern die Fragen, die du am Anfang gestellt hast, im Robo-Advisor, ich beim Onboarding hatte es ja erklärt, die entscheiden, weil da sagst du uns ja, für was, wann und wie du das Geld brauchst. Und die Allokation passt genau da drauf. Und wenn sich die verändert, müssen wir die wiederherstellen. Das ist unsere Verpflichtung als Vermögensverwalter.
Okay, da hätte ich eine Nachfrage. Also wenn ich jetzt, sagen wir so, ich bin 30 Jahre alt, ich habe gerade eine Partnerin, einen Partner kennengelernt und wir machen so ein Robo bei euch und zwar auf Sicht Vermögensaufbau langfristig. Wir wollen in der Rente in die Karibik. Mhm. 10 Jahre später, dann denke ich, ich brauche die Partnerin nicht mehr, ich habe ganz neue Ziele, ich brauche jetzt bald ein schnelles Auto oder so. Keine Ahnung, soll ja vorkommen. Mhm. Kann ich das ändern? Also kann ich meine Sparziele permanent, habe ich da eine Flexibilität?
Ja, die hast du natürlich. Also das sind ganz typische Situationen unserer Kunden, die, weil ich kann natürlich auch nicht sagen, was ist in 10 Jahren oder so. Ja, junge Kunden sagen, okay, ich will heute irgendwann in Rente gehen, dann passiert es. Man lernt sich kennen, man hat ein Haus, keine Ahnung, man braucht jetzt das Kapital. Wir haben jeden Tag Veränderungen bei unseren Kunden. Aber natürlich kann man das dann anpassen. Und das Profiwort dafür heißt veränderte Lebenssituation. Und du wirst einmal im Jahr zum Beispiel routinemäßig von uns befragt, digital befragt. Hat sich jetzt an deinen alten Angaben was geändert? Klar, älter bist du geworden, da können wir nichts dafür. Das wird automatisch ausgefüllt. Aber Lebenssituation, verheiratet, Kinder, Und da gibst du deine neuen Ziele ein und dann wird dir ein Vorschlag gemacht nach dem Motto, hoppla, das hat sich geändert, jetzt wäre eine andere Strategie passend und die kannst du mit einem Knopfdruck dann kaufen.
Ist der große Vorteil, wenn ich da nicht selbst dran rumnuschel und jetzt denke, ich mache mal so ein bisschen noch Asien rein, sieht jetzt ja gerade ganz gut aus oder, oh, ich habe gehört, Indien ist toll. Ist der große Vorteil beim Robo, dass der Mensch psychologisch schon ein bisschen rausgenommen wird?
Oder anders gefragt. Warum soll ich einen Robo-Advisor nehmen, wenn ich auch einfach selber in die breit gestreuten ETFs investieren kann?
Ja, eine völlig legitime Frage. Vor allem die jungen Menschen stellen diese Frage, weil sie wollen halt selber aktiv sein, selber es lernen. Aber teilen wir es mal kurz ein. Tatsächlich ist es so, wir nehmen euch die Emotion raus. Und mein Cargolifter-Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel für Emotionen. Gelesen, fand es ein ganz tolles Geschäftsmodell. Die Zahlen dahinter kann ja eh keiner verstehen, außer er ist Bilanzanalyst und dergleichen. Und super und mein Herz und alle begeistert und drei Leute noch mit reingefunden. Ja, aber die Emotion war der Fehler. Hätte man es analytisch anders betrachtet, wäre ich vielleicht zu einer anderen Entscheidung gekommen. Aber ich hatte Bock auf die Story. Und im Finanzmarkt werden sehr, sehr viele Stories verkauft. Und diese Stories wecken Emotionen und der Mensch ist halt ein emotionales Wesen und das ist ein Problem in der Geldanlage. In den Zeiten, wenn die Aktien steigen, kaufen alle wie die Bekloppten und wenn die runtergehen, verkaufen sie alle und haben einen riesen Fehler gemacht, weil sie nämlich die Aufwärtsbewegungen nicht mehr mitnehmen. Sie steigen zu spät ein, das Timing funktioniert eh nie und daher kommen die Verluste. Also die Emotion in der Geldanlage oder in der Kapitalanlage produziert die Verluste. Jetzt ist es sehr schwer, sich einzugestehen, man hat Fehler gemacht und sollte nicht so emotional reagieren. Aber genau das nimmt ein Vermögensverwalter dem Kunden, im großen Stile, aber auch im kleinen Stile ab. Und es ist schon eine Hürde dann bei uns, weil es geht nicht wie im Brokerage, ich klicke mal drauf und kann was verkaufen, sondern da kommt erstmal ein Warnhinweis, dann dauert es ein bisschen und so weiter. Also wir haben auch einen langsameren Prozess dahinter, dass dann vielleicht der eine oder andere nochmals sich besinnt, aber das ist eigentlich ein Asset von uns. Wir nehmen die Emotionen raus und dadurch werden die Anlagen besser. Und noch ein Geheimnis, Frauen sind da sehr viel cleverer und unemotionaler als Männer. Männer meinen ja immer, die nächste Chance zu entdecken hinter der Tür und das funktioniert nicht. Frauen, wenn einen Vermögensverwalter abschließen, übrigens auch im Brokerage, die lassen einfach liegen, das sind die Costolanis. Die lassen liegen, die fummeln nicht permanent an den Geldern rum, rein, raus und meinen, sie haben jetzt eine tolle neue Meinung gelesen, sondern das macht sie zu kontinuierlich besseren Anlegern. Die Performance der Frauen in der Kapitalanlage ist besser. Das ist ein Beispiel dafür, weil sie die Emotionen da gerne abgeben.
Ja, das kann ich jetzt tatsächlich anekdotisch vielleicht belegen, weil bei uns zu Hause, da bin ich auch der mit, glaube ich, zu vielen Emotionen und zu vielen Ideen. Und wenn ich dann die Idee so präsentiere, dann sagt meine Frau immer, ja, habe ich mir angehört, machen wir nicht. Ja, und Costolani, den müsst ihr jetzt auch nicht googeln, Birte.
André Costolani war einer der bekanntesten Börsenerklärer. Er wurde 1906 geboren und hat sein Leben lang an der Börse investiert und mindestens genauso viel darüber geschrieben und geredet. Er steht, wie auch Warren Buffett, eher für den Typus des langfristigen, ruhigen Anlegers.
Okay, wo waren wir jetzt? Ich wollte dich eigentlich noch was fragen, genau. Du hast ganz am Anfang gesagt, hast du von der Demokratisierung der Vermögensverwaltung gesprochen, dass das euer Grundgedanke ist. Gehen wir vielleicht mal auf eine höhere Ebene. Wieso ist das so relevant oder was versteht ihr darunter?
Fangen wir mal mit dem Einfacheren an. Was verstehen wir darunter? Demokratisierung heißt in unserem Falle, dass jeder die Chance bekommen kann, eine gute Vermögensanlage sich zu leisten oder da rein zu investieren, weil die Kosten sind niedrig und ich kann mit kleinen Stücken oder Volumen reingehen. 25 Euro im Monat ist ein kleines Volumen, aber das über Jahre aufgespart mit ca. 7% Rendite pro Jahr, dann kann man das schön im Internet, da gibt es Rechner, ausrechnen, was man da eigentlich hat. Das ist ziemlich beeindruckend. Die Zinseszinsformel ist eine der mächtigsten mathematischen Formeln und diese Formel kennen in Deutschland sehr wenige. Damit kommen wir zum zweiten Thema, warum ist Demokratisierung wichtig? Weil die Finanzaufklärung, das Finanzwissen in Deutschland nicht so toll ist wie in anderen Ländern. Das hat mit der Kultur und der Historie zu tun. Wir sind eine Industrienation. Für uns war ein V8-Motor immer wichtiger als ein Zertifikat so ungefähr oder diese Produkte. Das heißt, die ganze Finanzbildung ist bei uns ein wesentliches Thema. Und natürlich auch die, wie soll ich sagen, der Staat, der da zu wenig macht. Der Staat hat jahrelang schon die Chancen vergeben, Aktienrenten einzuführen. Jetzt probieren sie es mal wieder mit so einem halbseitigen Vorschlag. Die kriegen es einfach nicht auf die Reihe, so wie in anderen Ländern, Norwegen, USA schon immer, UK und dergleichen, wo junge Menschen angehalten werden, privat vorzusorgen. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten mit unserer KI, die eben von jedem nutzbar ist und die einfachsten Fragen beantworten kann, aber auch komplizierte Berechnungen machen kann, bis hin zu unserem Angebot, das jeder nutzen kann. Und es ist unglaublich schwierig, glaubt's mir, jemanden beizubringen. Es ist wichtig, dass du 50 Euro im Monat mal sparst. Probiert's mit euren Verwandten aus, meine Patenkinder. Ich habe mir den Mund schon fussig geredet. Es ist echt mühsam, die Leute davon zu überzeugen, mach da bitte was. Die vertrauen aufs Erbe, die vertrauen auf ihren Job, die vertrauen auf eine Rente. Und alle diese drei Themen, die ich genannt habe, sind unsicher. Erben werden immer mehr verbraucht. Jobs, wissen wir selber, das kann rauf und ab gehen. Und die Rente ist niemals sicher. Also insofern muss man was tun. Und das ist eigentlich unser Beitrag.
Viele Menschen können sich ja vielleicht nicht vorstellen, dass schon 25 Euro oder 50 Euro im Monat so einen Riesenunterschied machen können, weil man sich denkt, naja, was kommt denn da jetzt schon zusammen? Aber wenn man das ordentlich investiert, dann gibt es da ja den von dir schon erwähnten Zinseszinseffekt und dann kann am Ende doch eine ganz nette Summe dabei rauskommen. Vielleicht jetzt nicht direkt eine Million, aber eben schon, ja, irgendwie so ein paar 10.000 Euro. Und du sagst ja, es gibt da auch Rechner, da kann man das eingeben und sieht, welches Ziel jetzt realistisch ist.
Es ist so ein bisschen, es fehlt so die Kultur, wie macht man einen Vermögensaufbau als junger Mensch. Man beginnt natürlich mit 25 Euro, weil man es kontinuierlich macht und macht seinen Job, dann hat man halt irgendwann mal 300 Euro im Monat und dann irgendwann mal vielleicht, wenn man noch älter ist, 800 Euro im Monat. Und dass man das auch beibehalten kann und sollte, wenn man auch andere Investitionen tätigt, das wird sich dann zeigen, wenn die Investitionen zu tätigen sind. Natürlich ist ein, wenn man eine Wohnung kauft oder ein Haus kauft, das ist die größte Einzelinvestition, die man ja macht als Person, als Individuum, dann gelten eben noch andere Regeln, dann steigt man aber später wieder ein. Also man muss immer nur wissen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich, dieses zu tun. Und nochmal, diese Zinseszinsformel, die ist so simpel, aber keiner oder wenige Menschen kennt. Also mach mal eine Umfrage draußen auf der Straße, du wirst umfallen. Und das ist halt ein Problem in Deutschland.
Ja, das Gefühl haben wir auch. Und ja, deswegen gibt es ja auch Expedition Investment, der Podcast, damit wir genau über solche Sachen auch mal schön reden können.
Es geht mir nicht um die jungen Leute, die jetzt bei den Brokern rumrennen, die kennen das. Ja, das sind ein paar Millionen in Deutschland, aber ich spreche für die große Masse in der Bevölkerung. Ich nenne jetzt einfach mal die Kassiererin, der Altenpfleger, der Krankenpfleger und so weiter. Leute, die auch in einfachen Berufen, einfach bezahlten Berufen unterwegs sind, die ja auch eine Altersvorsorge brauchen. Um die geht es eigentlich. Die haben auch keine Zeit, sich damit zu beschäftigen und ehrlich gesagt keinen Bock, weil wenn einer in einem sozialen Job drin ist und da aufgeht, dann ist es natürlich per se nicht der Typ, der sich um Geld oder die Typin, die sich um Geld kümmert. Und dann, was machen die denn? Die rennen zur Bank. In der Bank kriegen sie dann, keine Ahnung, irgendwie ein Zertifikat oder ein komisches Finanzprodukt verkauft, was es eigentlich gar nicht geben dürfte aus meiner Sicht, weil es gar nichts mit Vermögensaufbau zu tun hat. Werden nach 2 Jahren wieder angerufen, musst du hier noch machen oder kaufen einen teuren Fonds. Und eigentlich ist die Vermögensverwaltung, die kontinuierliche Ansparen, die 25 Euro im Monat, das ist genau das auch für diese Menschen. Und es ist sehr schwer, da ranzukommen, sehr schwer. Wenn man mit ihnen spricht, verstehen sie es und machen das dann vielleicht auch. Aber ich kann leider nicht 20 Millionen Menschen besprechen. Das ist immer so ein Problem. Die jungen Leute, die an der Brokerage sind, die sind gut geskillt und gebildet, die machen. Die verfallen aber in die andere Extreme und sagen, na, dann mache ich alles selber. Und das geht halt dann auch in die Hose, weil sie verzocken sich halt dann.
Das finde ich super spannend. Also die Zielgruppe, die du gerade auch so genannt hast, Leute, die jetzt in sozialen Berufen sind oder einfach irgendwie nochmal anders werktätig sind, da auch Vollzeit arbeiten müssen, vielleicht noch eine Familie haben, einfach vielleicht auch teilweise keine Zeit haben, sich darum zu kümmern. Wie kann man die denn erreichen? Also wie könnt ihr da was machen, dass ihr da diese Zielgruppen auch gut erreicht?
Also tatsächlich wäre die Hoffnung oder war auch die Hoffnung, das mit staatlicher Unterstützung zu machen. Wenn natürlich der Staat anfängt, Riester ist ja so ein Beispiel. Ja, das ist ja in Anführungszeichen ganz gut gelaufen. Es gibt Millionen Menschen, die haben eine Riester-Versicherung abgeschlossen. Dass das Produkt Schrott ist, ja, auf gut Deutsch gesagt, es steht ja auf einem anderen Blatt. Hätte man das mit einer typischen Aktienrente gemacht, dann würde die Gesellschaft ganz anders dastehen. Das ist ja das, was uns immer aufregt hier bei uns, bei Querion und Querin. Diese Produkte sind so schlecht, die da gemacht werden. Aber um nochmal zurückzukommen, der Staat kann natürlich da echt eine Welle produzieren, weil wenn der sagt Aktienrente und wir investieren da und geben Geld dazu, was auch immer, dann hat das eine Breitenwirkung. Dann kommt es in den Tiefen der Gesellschaft sozusagen an. Das könnten wir als Unternehmen niemals machen. Und dass das Kapital da ist, zeigen ja die Zahlen. 2,4 Billionen Euro Cash haben die Deutschen auf der Bank. Und glaube mir, das sind nicht die Reichen, die dieses Geld dort haben, weil die Reichen haben das Geld investiert in ihre Unternehmen und ihre anderen Assets und Immobilien und so weiter. Die lassen das Geld nicht auf der hohen Kante liegen, wo es dann für 2,5% weggefressen wird von der Inflation. Diese Gelder, wenn man sich vorstellt, würden in den Kapitalmarkt gehen, anteilig natürlich vielleicht, so 30-40%, was das fürs Volksvermögen ausmachen könnte und dann die Rente entlasten kann oder ergänzen kann, vielmehr, das ist ja viel wichtiger, kann man einfache Rechnungen machen, was das für einen Impact hätte.
Ihr hattet da ja auch mal so eine ganz spannende Aktion, und zwar konnte man für euer Produkt zeitweise Gutscheinkarten bei Edeka kaufen. Wie kam es dazu? Was ist die Idee dann dahinter? Und natürlich denkt man dann auf der einen Seite vielleicht, so Geldanlage an der Supermarktkasse, ist das irgendwie unseriöser oder ist es dann halt gerade niedrigschwelliger Zugang?
Wirst du mir jetzt sagen, dass Edeka unseriös ist?
Nein, das habe ich damit nicht impliziert.
Ach, dann wirst du sagen, dass unsere Gutscheine unseriös waren.
Aha, aber so dieses, ne? So diese schnelle Entscheidung, so an der Supermarktkasse, man nimmt das dann halt mal mit.
Ja, also es ist tatsächlich marketingtechnisch genau andersherum. Man nennt sowas Markentransfer. Edeka ist eine extrem vertrauensvolle Marke. Die kennt jeder, da weiß man Handel und so weiter. Wenn da ein Produkt drin ist, ist es ein gutes Produkt. Und deswegen haben wir das auch gemacht, um da einfach mal Fuß zu fassen und einfach auszuprobieren. Es ist unser Vorteil als kleines Unternehmen, dass wir einfach solche Sachen mal machen und entscheiden können. In der Tat ist es ein Traum seit Konsorszeiten, das Thema Finanzprodukt haptischer zu machen, emotionaler zu machen, weil jetzt sind wir im Verkauf, da ist jetzt Emotion natürlich wichtig. Und es ging aber technisch nicht, und inzwischen gibt es diese ganzen Technologien, OCR-Codes, Kartendruck, die Handelskassensysteme und so weiter. So, und wir haben mit Offline sozusagen als erstes begonnen, weil wir da auch einen innovativen Partner gefunden haben. Ich habe natürlich alle abgedackelt, aber die waren die, die dann gesagt haben, ey cool, das hat ja noch kein Mensch gemacht, tolle Idee, lass uns das machen. Sowas braucht man dann halt einfach auch im Geschäftsleben, so ein Partner. Und es ist natürlich kein großer Renner geworden, das muss man auch dazu sagen. Es sind ein paar Tausend sind jetzt über den Tisch gegangen, aber bei 18.000 Läden, da müsste eigentlich pro Tag, wenn da einer gekauft wird, wären sie 18.000 pro Tag.
Okay, also eher ein Misserfolg für euch oder ist dadurch irgendwie was anderes entstanden?
Was dadurch entstanden ist, ist, dass die Onliner das gesehen haben und gesagt haben, zum Beispiel Wunschgutschein und so, die dann gesagt haben, ey, was macht denn ihr da? Das könnte man doch digital abbilden. Wo wir dann gesagt haben, naja klar, wir sind ja ein digitales Unternehmen, wäre für uns noch besser, müssen wir das Zeug nicht drucken und rampen und was muss man alles zahlen fürs Jobracking und so. Und dann sind wir ins Digitale damit gegangen und haben die uns promotet und wir haben, ich glaube, über 30.000 Karten inzwischen platziert, 60% bei Bestandskunden und 40% bei Neukunden. Das heißt, wir haben 40% aus Neukunden gewonnen und die Bestandskunden nehmen es vor allem zum Schenken, weil es ist wirklich ein ich mache das bei meinen Patenkindern, die hassen mich dafür, nur noch, dass ich Vermögensverwaltungsgutscheine schenke. Die haben natürlich alle Konten hier, klar, aber dann kriegen die halt einen Fuffi zu Weihnachten, Fuffi, Ostern und fertig. Und dann gibt's halt nichts anderes mehr dazu. Und da sagen die inzwischen schon, kannst du mir das nicht einfach so überweisen? Musst du das mit der Karte machen? Sei nix. Die Karte haben wir eingeführt, die wollen wir nutzen. Aber jetzt Scherz beiseite, das ist ein tolles Produkt, weil es eben emotional ist und weil man wirklich damit was machen kann, schenken kann.
Ich will nochmal auf eine weitere Sache kommen, die ich bei euch gesehen habe, als ich da so recherchiert habe und die ich ganz interessant fand. Ich glaube, die heißt Quirion.ai. Als ich auf eurer Seite war, das war irgendwie so ein vorgelagerter Bot. Also vielleicht als Erklärung für die Hörer, ich habe einfach irgendwie ein paar Fragen eingegeben. Ich wurde auch gefragt, für was will ich Geld anlegen? Und da ging es gar nicht um Robos. Frage an euch, ist das jetzt so ein vorgelagerter Bot, wo man generell erstmal alles fragen kann? Also so eine Art ChatGPT nur auf eurer Seite?
Exakt. Also korrekt ausgedrückt, das ist ein ChatGPT für Finanzwissen, aber mit einem großen Aber und Unterschied zu ChatGPT. Das Wissen, was wir da drin anbieten und was dort dargestellt wird im Dialog und so weiter, das ist Hauswissen. weil wir uns nicht leisten können, dass wir ins nicht kuratierte Internet gehen und dann wird irgendwie ein Schwachsinn angeboten. Die halluzinieren ja manchmal die Systeme und so weiter. Das hast du ja nicht im Griff. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil die Systeme, finde ich, echt genial sind inzwischen, diese Large Language Models. Aber es bietet natürlich einen Rest Unsicherheit. Und das haben wir ausgeschaltet, indem wir all das wissen, was wir haben. Wir haben alle Podcasts. Also Karl, der die Bank leitet, der hat ja jetzt, glaube ich, schon 350 Podcasts. Wir haben das alles vektorisiert. Das ganze Wissen ist da drin. Volkswirtschaft, Finanzwirtschaft, Produkte und dergleichen. Wir haben unsere White Papers drin. Wir haben die Blogs, die Newsletter, alles da drin. Und das ist safe. Das heißt, das ist auch für die BaFin wichtig zu wissen, dass wir hier natürlich nur Auskünfte geben, die wir dann auch so als Quirion oder in der Bankberatung bei uns ausgeben würden. Und deswegen sind wir da ziemlich safe und wir sind auch unique. Es gibt keinen im Markt, der sowas macht bisher. Und wir haben inzwischen so fast 5000 Nutzer drauf. Und das werden wir immer weiter jetzt bewerben und ausrollen, weil es soll natürlich vor allem junge Menschen anziehen, die eben die Hürde überwinden sollen, einfache Fragen zu stellen. Ist es eher nicht ein System für Profis, weil die Profis, okay, die stellen halt dann fünfmal geschachtelte Fragen und dann kommt der natürlich auch, weil der lernt ja auch. Also in 2 Jahren schaut der ganz anders aus. Und das ist Quirion AI, das ist tatsächlich unser neuestes Produkt. Und daraus wollen wir natürlich auch Kompetenz zeigen und daraus natürlich Interessenten für unser Haus gewinnen.
Ich fand jetzt ganz interessant, dass das so vorgelagert ist und ich habe jetzt einfach Fragen gestellt, die gar nicht auf den Robo abgezielt haben. So, wo ich mir das einfach aber habe schon mal durchrechnen, was möchtest du denn sparen, hat mich das System zum Beispiel gefragt, wofür, wie schnell brauchst du es, was hast du denn ungefähr zur Verfügung? Und da hat er mir so an verschiedenen Beispielen ausgerechnet, ja, wenn ich das einsetzen möchte für mein, ich habe wieder dieses Autobeispiel genommen, ich weiß gar nicht, wie ich da dazu komme.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist zielorientiertes Anlegen. Und wir erinnern uns vielleicht, am Anfang vom Podcast habe ich mal darüber gesprochen, das ist ja das Wichtigste, dass ein Mensch Ziele haben sollte. Und auf diese Ziele sollen dann die Instrumente und die Assets und so weiter und die Erwartungen angepasst werden. Und das macht der Bot. Der Bot simuliert sozusagen einen echten Vermögensberater, weil unsere Vermögensberater auch zielorientiert beraten und sagen, die sagen nicht, du hast 100.000 Euro zum Anlegen, mache ich so, sondern der fragt, wo hast du das Geld eigentlich? Was willst du in 5, in 10 Jahren erreichen? Wie schaut's denn in der Familie? Also genau diese Kultur oder diese Haltung hat tatsächlich dieser Bot und deswegen gibt's da Ziele drin, auf die man sparen kann. Und dafür funktionieren dann auch diese Dialoge hervorragend. Du kannst natürlich auch frei fragen, funktioniert genauso, aber am allerbesten sind diese zielorientierten Systeme.
Ja, das habe ich da auch so ein bisschen hingeleitet, dass ich irgendwie meine Ziele mal ein bisschen präzisieren sollte.
Okay. Dann hätte ich noch eine Frage zu einem ganz anderen Bereich, der derzeit nicht so im Fokus steht, und zwar ESG. Nachhaltiges Investieren war vor ein paar Jahren total angesagt. Mhm. Will jetzt kaum noch jemand wissen, also zumindest so im B2B-Bereich ist es momentan eher nicht so stark im Fokus. Mhm. Wie ist das denn bei den Quirion-Kunden? Gibt es da viele, beziehungsweise wie viele nachhaltige Angebote habt ihr denn bei euch überhaupt?
Ja, also wir haben 10, wir nennen das globales Portfolio, 10 Strategien in dieser unterschiedlichen Zusammensetzung von 100-0 auf 0-100. Und genau das Gleiche haben wir in Nachhaltigkeit. Und bis jetzt ist das Kaufvolumen genau das Gleiche, wie es bisher auch oder wie es die letzten Jahre war, ca. 30-40% ist nachhaltig. Und wir sehen da keinen Einbruch, also aktuell nicht. Es kann sein, dass es vielleicht langfristig Auswirkungen hat. Aber ich denke, auch hier, auch wenn jetzt das durch Trump so ein bisschen hochgekommen ist und Diversity ist, braucht man nicht mehr und dergleichen. Und es gibt ein paar Firmen, die da reagieren. Der langfristige Trend ist aber safe. Das Ding ist einfach da. Es geht nicht weg. Es macht ja auch Sinn. Und es wird bei uns im Angebot ganz normal bleiben und ich glaube nicht, dass die Kunden sich da jetzt von diesen Sachen irgendwie da verabschieden werden. Es ist tatsächlich eher was für Unternehmen intern und im Zusammenspiel der Unternehmen, wie du gesagt hast, mit B2B, aber nicht für die Investitionen. Das glaube ich nicht.
Die Frage, die ich natürlich hätte, so ein bisschen, was seht ihr so für Entwicklungen auf dem Robomarkt in den nächsten Jahren und vielleicht auch so ein bisschen, vor welchen großen Herausforderungen steht ihr vielleicht jetzt in den nächsten Jahren auch, ne?
Ja, also die großen Herausforderungen sind tatsächlich die, die wir schon auch permanent haben. Also wie kriege ich in die Köpfe der Menschen rein, dass das, was wir anbieten, eigentlich das geilste Produkt ist, was man sich vorstellen kann. Ich darf ein Beispiel machen. Ich war gestern auf einer Konferenz, da ging es um Finfluencer. Also wie stark beeinflussen die inzwischen über TikTok und Instagram und so weiter. Und da gibt es natürlich, wie überall im Leben, gute Finfluencer, schlechte Finfluencer. Und wir Banken, also wir wirklich viele Banken, agieren ja inzwischen über diese Finfluencer. Und da gibt's halt die Bekloppten, die da CFDs pushen oder irgendwelche Zertifikate oder Trading-Systeme, die alle angeblich einen reich machen. Also das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Es gibt aber auch seriöse. Und für uns ist es ein Marktzugang zu jungen Menschen. Und das Tolle bei uns ist, ich habe dann gestern gesagt, mir ist es in Anführungsstrichen fast egal, wer das anbietet. Warum? Weil jeder, der empfohlen wird von einem auch schlechten Finfluencer, muss ja zu uns erstmal auf die Website und muss diesen Onboarding-Prozess durchmachen. Und wenn er die Fragen beantwortet, kriegt er das richtige, geile Produkt. Also ich bin safe. Der Finfluencer kann gar keinen Murks da vorne machen. Und der verkauft ja Quirion, und Quirion ist ein richtig geiles Produkt. Also das fand ich, also mir ist das tatsächlich auch erst in der Diskussion gestern gekommen, und das finde ich toll. Und das wollen wir weiter natürlich pushen. Wir sind von der Richtigkeit unseres Angebotes überzeugt, und unsere Herausforderung ist, wann kapieren es 40 Millionen Menschen und nicht nur 115.000. Und daran arbeiten wir. Und natürlich haben wir schon auch Herausforderungen, Regulatorik, Produkteinkauf. Wir entwickeln natürlich permanent technische Systeme. Es wird eine neue App jetzt geben. Die KI wird sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, unser Hauptthema ist einfach, die Menschen müssen es viel besser noch kapieren, dass wir für sie das Beste anbieten, was wirklich machbar ist.
Ich meine, es klang auch vielleicht schon ein bisschen an, aber was wolltest du denn schon immer mal über die deutsche Investmentkultur sagen, aber wurdest nie danach gefragt?
Was mich treibt, ist tatsächlich, dass wir in der Bankenlandschaft und Finanzdienstleistungslandschaft von der BaFin und den Verbraucherschützern sehr stark kontrolliert werden. Das muss man mal so sagen. Und das ist auch gut so. Manchmal ist es zu viel. Ich bin natürlich ein marktliberaler Mensch. Ich mag das manchmal nicht und so, aber es macht schon Sinn. Was ich aber absolut nicht verstehe, ist, dass die BaFin nicht auf der Produktseite einschreitet und sagt, liebe Banken, einem Retail-Kunden, einem normalen Menschen, um es mal jetzt einfach so zu sagen, verkauft bitte nur ETFs, Einzelaktien nur, wenn ihr meint, ihr habt da die super Performance und die super Chance oder vielleicht noch Fonds, aber die günstiger, aber alle anderen Produkte, lasst die bitte raus. Keine Zertifikate, keine Optionsscheine, keine CFDs, kein Müll. Das müsste tatsächlich untersagt werden. Da reicht scheint's die gute Gesinnung der Anbieter nicht aus, weil die zocken die Bevölkerung ab. Das ist echt krass. Und das Zweite, was ich gerne der Gesellschaft sagen würde, ist, bildet euch. Bildung ist key grundsätzlich, und Finanzbildung ist wichtig für sein persönliches finanzielles Leben. Wir leben als Teil in einer Wirtschaft, in einer Wirtschaftskette, in einer Weltwirtschaft. Und wenn man überzeugt ist davon, dass nur sowas funktionieren kann, wie die Welt heute funktioniert, wenn die Wirtschaft vorangeht und dergleichen, dann kann man sich übrigens auch viele andere tolle Themen leisten, über die wir nachdenken müssen, wie Nachhaltigkeit und so weiter. Aber es muss alles erwirtschaftet werden in unserem System. Dann muss ich sagen, muss man mehr von Finanzen verstehen. Und das Dritte ist, das ist nicht so kompliziert. Da kann ich bei Finanzfluss, sage ich jetzt mal an Anbieter,
na gut,
mir YouTube-Videos reinziehen. Da weiß ich nach 5 Videos, auf was ich eigentlich Acht geben muss in meinem persönlichen Leben. Und das reicht. Und alles andere ist Humbug.
Ja, super Schlusswort. Vielen Dank an Martin für das Gespräch. Ja, und auch für die ganzen Einblicke in die Welt der Robus und in seine Welt.
Danke für euer Interesse vor allem.
Wenn ihr ansonsten Finanzthemen habt, die ihr besser verstehen wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, und vergesst nicht zu abonnieren, wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und bitte beachtet, dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.
Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Hosts Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Schnitt, Produktion, Sound und alles, was schön ist, Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.
Macht das gern.